Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur heutigen Telefonkonferenz der Allianz SE anlässlich der Veröffentlichung des Gesellschaftsergebnisses im ersten Quartal 2009. Zu Ihrer Information, diese Konferenz wird aufgezeichnet. An dieser Stelle möchte ich das Wort an Herrn Groß übergeben. Bitte sehr.
Guten Morgen, auch von meiner Seite. Wie üblich wird Dr. Helmut Perlet, Vorstand der Allianz SE, Sie jetzt durch die Gruppenergebnisse des ersten Quartals führen und im Anschluss werden wir die üblichen Fragen und Antworten, die Fragen von Ihnen beantworten. Vielen Dank, ich gebe weiter an Dr. Perlet.
Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Wenn ich das Ergebnis des ersten Quartals in einem Satz zusammenfassen sollte, dann würde ich sagen, dank eines robusten Kerngeschäfts ist die Allianz auch in der Krise sehr stabil. Wir haben in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld 1,4 Milliarden operatives Ergebnis erzielt und ich würde das in Anbetracht des Umfeldes im Großen und Ganzen als sehr ordentlich bezeichnen. Und wir sehen im Übrigen auch erste Anzeichen einer Erholung im Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Mit 159% Solvency Ratio sind wir nach wie vor sehr, sehr solide kapitalisiert. Es besteht also überhaupt keine Notwendigkeit für Kapitalbedarf. Das ist auch ein Ergebnis von weiteren Abbau von Risiken und unseres konservativen Investmentportfolios, sodass auch alle regelmäßigen Stresstests, die wir durchführen, im grünen Bereich sind, was insbesondere auch für den sogenannten Equity Stress gilt, also selbst bei einer weiteren 30%igen Korrektur der Märkte, wären wir mit 143% Stand Ende März nach wie vor sehr, sehr gut kapitalisiert. Die Ergebnisübersicht, ich hatte die 1,4 Milliarden operatives Ergebnis bereits erwähnt, das sind 800 Millionen weniger als im ersten Quartal von 2008, sind aber 500 Millionen mehr als im vierten Quartal 2008. Wir haben aus den fortgeführten Aktivitäten einen Überschuss von 424 Millionen. Dem steht gegenüber ein letztmaliger Effekt aus dem Verkauf der Dresdner Bank von rund 400 Millionen. Darauf hatte ich ja schon in der Besprechung der Ergebnisse zum dritten und vierten Quartal im letzten Jahr hingewiesen, sodass wir per Saldo ein im Großen und Ganzen ausgeglichenes Ergebnis, einen Überschuss von 29 Millionen verzeichnen. Unser Eigenkapital Seite 4 ist im Vergleich zum Jahresende 2008 um 0,7 Milliarden auf 33 Milliarden zurückgegangen. Bereinigt um die Dresdner Bankeffekte ist es im Wesentlichen auf eine Erhöhung der unrealisierten Verluste von 1,1 Milliarden und dem Periodenüberschuss aus dem fortgeführten Geschäft von 400 Millionen zurückzuführen. Auf die Solvabilitätsquote hätte ich bereits hingewiesen. Das hat, wie erwähnt, von weiterem De-Risking profitiert, von der Outperformance unseres Aktienportfolios sowie auch von positiven Wechselkurseffekten. Und ich sage es gerne nochmal, selbst bei einem Nachgeben der Aktienmärkte um weitere 30% hätten wir Stand Ende März nach wie vor eine Quote von 143%. Die Quote wäre nach heutigem Stand sogar deutlich höher. Nur der Vollständigkeit halber, wie immer, diese Berechnung enthält natürlich die Dividenden-Accruals, in dem noch 1,6 Milliarden fürs Geschäftsjahr 2008 und 0,2 Milliarden fürs erste Quartal 2009 enthalten sind. Ich möchte Sie dann gerne auf unsere neue Segmentstruktur ab dem ersten Quartal 2008 hinweisen. In dem neuen Segment Financial Services haben wir das fortgeführte Bankgeschäft mit unserer Vermögensverwaltung und den Asset Managern unserer Alternative Investment Gesellschaften, die bisher innerhalb des Corporate Segments geführt wurden, zusammengefasst. Auf Basis der Daten für das erste Quartal bedeutet das eine Reallokation von 17 Millionen operativen Ergebnis vom Corporate Segment ins Segment Financial Services. Ich würde dann gerne weitermachen mit den Schlüsselzahlen zur Gruppe. Auf Seite 7 zunächst der Umsatz. Bezogen auf den Umsatz von 27,7 Milliarden war das abgelaufene Quartal eines der stärksten, das wir je hatten. Intern gerechnet legten die Umsätze um 1,5% zu, auf Basis nominaler Entwicklung 2,8%, wenn wir uns die einzelnen Segmente ansehen, dann angefangen mit Financial Services. Dort entwickelten sich die Umsätze aus unseren Rentenprodukten sehr erfreulich, während das übrige Geschäft im Einklang mit dem Markt entsprechende Einbußen hinnehmen musste. In der Lebens- und Krankenversicherung betrug das Umsatzplus intern gerechnet 3,6%. Das ist eine sehr deutliche Verbesserung zum Vorquartal. Wir beobachten im Grundsatz eine Nachfrageverschiebung von rein investmentorientierten Produkten hin zu den mehr traditionellen Verträgen mit Zinsgarantie und erfreulich auch der Vertrieb über unsere Bankassurance-Partner nahm wieder Fahrt auf. Der Schadenunfallversicherung 1,1%, in etwa auf dem Wachstumsniveau der Vorquartale. Die Rezession hat hier, wie wir ja schon mehrfach besprochen hatten oder wie ich angedeutet hatte, einen kaum merklichen Einfluss auf die Entwicklung des Geschäfts. Das Umsatzplus stammt vorwiegend auf höherem Geschäftsvolumen, zum Teil auch auf Preiseffekten. Ich werde darauf dann im Anschluss noch näher eingehen. Ich denke, ich kann es mir ersparen, im Einzelnen auf die Seite 8 einzugehen, da wir die einzelnen Segmente noch im Detail besprechen werden. Komme damit zum nicht operativen Ergebnis auf Seite 9. Insgesamt beliefen sich die nicht operativen Positionen auf rund 1 Milliarde minus, verglichen mit 200 Millionen minus im Vorquartal. Hauptgrund dafür, wie Sie auf der rechten Seite der Slides entnehmen können, sind niedrigere realisierte Gewinne und höhere Impairments. Die nicht operativen Wertminderungen empfielen, wie Sie sehen, hauptsächlich auf Aktien. Hier standen 0,3 Milliarden im Zusammenhang mit zwei größeren Abschreibungen, Banco Popular und eine weitere Abschreibung auf unsere Position in Hartford. Auf Commerzbank, um eine mögliche Frage gleich zu beantworten, war aufgrund der Aktienkursentwicklung keine Abschreibung notwendig. Und Sie wissen, wir bewerten ja die Commerzbank jetzt at market und nicht mehr at equity. Grundsätzlich möchte ich aber darauf hinweisen, dass die Abschreibungen niedriger als erwartet ausgefallen sind. Und was ich Ihnen noch als Indikation in unserer Jahrespressekonferenz gegeben habe, da unser Aktienportfolio besser als der Markt abgeschnitten hat. Der Markt war rund minus 15%, wenn Sie den Eurostox nehmen, während unser Portfolio im Schnitt bei minus 10 lag. Alles Übrige, glaube ich, ist im Wesentlichen im Rahmen des Vorjahres und sind weiter keine Auffälligkeiten zu beobachten. Für einen Quartalsüberschuss aus den fortgeführten Aktivitäten von 424 Millionen ergibt sich logischerweise aus den vorgenannten operativen und nicht operativen Ergebnisbeiträgen. Im Übrigen glaube ich, gibt es dazu nichts Wesentliches zu berichten. Ich würde dann noch ganz kurz gerne auf unser Investmentportfolio eingehen, das, wie ich glaube, sehr nachhaltig angesetzt ist und defensiv angesetzt ist, entsprechend der jetzigen Zeiten. Das sehen Sie auch ein Stück aus den Aktienquoten, die mit 8% sicherlich eher am unteren Ende dessen liegen, was man sich im Durchschnitt über einen normalen Marktzyklus erwarten würde. Und nachdem derzeit ja sich alle Leute und alle Welt mit Recht Sorgen macht, über was sind die Kreditrisiken und Abschreibungen auf der Zinsseite, habe ich Ihnen auf der nächsten Seite mal einen kurzen Überblick noch über unser Rentenportfolio gegeben. Und im Kern möchte ich damit vier grundsätzliche Botschaften verbinden. Wir haben, wenn ich in der linken oberen Box anfange, glaube ich nach wie vor eine sehr hohe Qualität. Sie sehen, dass das durchschnittliche Rating oder die Positionen in den einzelnen Ratingklassen weitgehend unverändert sind. Wir hätten auch Stichwort Rating Migration keine wesentlichen negativen Änderungen. Das gilt insbesondere für unser ABS-Portfolio, das nach wie vor unverändert bei rund 20 Milliarden steht, in dem sich überhaupt keine negativen Rating Migrationen ergeben haben. Und wir haben zweite Botschaft, das hätte ich Ihnen gesagt, eine unveränderte Zusammensetzung. Was ich damit sagen möchte, ist, wir versuchen jetzt nicht kurzfristig irgendwelche Windfall-Profits auf der Kapitalanlageseite durch höhere Wetten einzufahren, sondern weiterhin mit einem stabilen und defensiven Portfolio uns auf die wesentlichen Themen des versicherungstechnischen Geschäfts zu konzentrieren. Das Portfolio ist von nach wie vor, dritte Botschaft, hoher Liquidität und Fungibilität. Das zeigt sich an den hohen Anteil der Staatsanleihen und Pfandbriefen, die auch die EZB-Anforderungen an Sicherheiten erfüllen, sodass auch bei sich deutlich verschlechternden Märkten Liquiditätsthemen für uns keine Rolle spielen würden. Wichtig, und das ist meine letzte Anmerkung zum Investmentportfolio, wir haben, wie Sie auf der rechten, rechts unten sehen, 99% unseres Investmentportfolios mit Marktpreisen oder Marktpreisen aus vergleichbaren Transaktionen bewertet. Wir haben nur 1% nach dem sogenannten Mark-to-Model. Was ich damit sagen möchte, ist, dass unser Ergebnis im ersten Quartal nicht von irgendwelchen Reklassifizierungen oder Änderungen in der Bewertungsmethodik von Übergang auf von Marktbewertung auf Modellbewertung in irgendeiner Weise profitiert hat, sondern dass wir konsistent bei den bisherigen Methoden geblieben sind, anders als das ja bei verschiedenen anderen Finanzinstituten im ersten Quartal der Fall war, deren Ergebnisse doch sehr deutlich von Bewertungsänderungen und Inanspruchnahme von Erleichterungen von FASB und IASB profitiert haben. Damit würde ich gerne zu den einzelnen Segmenten übergehen. Das operative Ergebnis für das erste Quartal beträgt im Schadenunfallsegment 970 Millionen. Es entspricht einem Rückgang von circa einem Drittel gegenüber dem Vorjahr. Wenn Sie auf die Grafik auf der rechten Seite sehen, Ergebnisentwicklung, dann sind dort die wesentlichen Treiber ersichtlich. Ich möchte anfangen erstens mit dem Thema Sonstige. Da hätten wir im Vorjahr einen außerordentlichen Ergebnisbeitrag aus dem Verkauf von eigengenutzten Immobilien in der Größenordnung von 240 Millionen, der sich so nicht wiederholt hat. Und wir haben zum Zweiten die Entwicklung im versicherungstechnischen Ergebnis, die sich, wo der positive Ergebnisbeitrag von 400 auf 100 Millionen abgeschmolzen ist. Grundsätzlich gibt es dafür drei Treiber, nämlich erstens die Verschlechterung der Ergebnisse unseres Kreditversicherers Euler Hermes. Das schlägt mit gut 80 Millionen zu Buche. Zweitens ist unser Abwicklungsergebnis um ca. 115 Millionen niedriger als im Vorjahr, aber auf einem nach wie vor sehr komfortablen Niveau von rund 2,3% der Beiträge. Und drittens sind unsere Kosten um rund 120 Millionen gestiegen. Ich werde darauf noch näher eingehen, aber im Wesentlichen ist dieser Kostenanstieg begründet durch einen positiven Sondereffekt im ersten Quartal 2008, der mit dem Portfolioaustritt, also weniger externe Rückversicherung, zusammenhängt, und zweitens mit einer Veränderung der Marktbewertung unserer aktienbasierten Vergütungssysteme. Zum Wachstum in Schadenunfall und zur Beitragsentwicklung. Wir sind im ersten Quartal 2009 organisch, das heißt bereinigt um Wechselkurseffekte und externes Wachstum, um 1,1% gewachsen. Haupttreiber war dabei ein größeres Volumen. Der Preiseffekt war mit 0,2% ebenfalls leicht positiv. Wenn ich vielleicht noch zwei Anmerkungen zu dem Preisthema machen kann, dann erstmal, wir sehen ganz grundsätzlich, dass sich die Preise bewegen. Wir sehen erste Zeichen, dass die Prämien nicht nur stabil bleiben, sondern sich in den einzelnen Ländern in unterschiedlich starkem Ausmaß erhöhen. Wir haben im ersten Quartal 40% unseres Geschäfts erneuert. Von diesen 40% Prämienanschlussverträgen haben wir einen positiven Preisimpact von 0,8% erzielt, der sich dann auch positiv im Verlauf des restlichen Jahres auswirken sollte. Aus heutiger Sicht gehe ich davon aus, dass wir zum ersten Mal seit zwei Jahren auch für das Gesamtjahr einen positiven Preiseffekt, ich schätze aus heutiger Sicht ungefähr ein halbes Prozentpunkt, in unserem Portfolio sehen werden. Wenn Sie mal auf die Beitragsentwicklung von einer Geschäftszweigperspektive sehen, dann sind die Prämien im Kraftgeschäft um 200 Millionen zurückgegangen, während sie im Nicht-Kraftgeschäft um gut 400 Millionen gestiegen sind. Die Entwicklung auf der Kraftseite, die sieht man dann auch an den Wachstumsraten, vor allem in Deutschland, Spanien und Italien. Umgekehrt hat sich auf der Kreditseite natürlich zum Teil die Preiserhöhung positiv ausgewirkt. Lassen Sie mich dann zur Combined Ratio kommen, auf Seite 16. Die Combined Ratio lag in Q1 bei 98,5%. Und damit um 3,7 Prozentpunkte über dem Vorjahr. Wenn wir uns die beiden Hauptkomponenten angucken, dann sehen Sie, dass die Schadenquote um 2,4% sich erhöht hat auf jetzt 71,1%. Das sind im Wesentlichen auch hier drei Komponenten. Zwei habe ich schon genannt, nämlich zum ersten die Verschlechterung im Kreditgeschäft. Das zeigt sich ja dann auch auf der linken Seite, dass die Combined Ratio in der Kreditversicherung von 89,1% auf 114,4% gestiegen ist. Über die Gründe hätten wir ausführlich im letzten Quartal gesprochen. Der zweite Punkt ist nochmal, dass sich die Abwicklungsergebnisse von 3,6% auf 2,3% reduziert haben, nach wie vor auf einem komfortablen Niveau. Der Rest, also gut 0,7%, ist eine Verschlechterung des Underlying. Das sind im Wesentlichen zwei Komponenten. Wir hätten etwas weniger Naturkatastrophenschäden als im vergleichbaren Quartal des Vorjahres. Wir hätten im letzten Quartal circa 2,8 Prozentpunkte Einfluss aus Naturkatastrophen, in diesem Quartal nur rund 2,1 Prozentpunkte, also in etwa im Rahmen unserer durchschnittlichen Erwartung. Und wir sehen auf der anderen Seite einen Anstieg von Frequenz- und Durchschnittsschäden um rund 1,3 Prozentpunkte. Diese 1,3 Prozentpunkte sind nach wie vor deutlich unter der Inflation, die bei 2,5-3 Prozentpunkte liegt auf der Schadenseite. Und das Delta zeigt einfach den Umfang unserer Anstrengungen, den wir mit den verschiedenen Gruppeninitiativen, die Sie ja alle kennen, auf der Schadenseite und auf der Underwriting-Seite unternehmen. Wenn wir uns vielleicht noch zwei, drei Anmerkungen auf die einzelnen Gesellschaften eingehen, dann sehen wir eine sehr positive Entwicklung, vor allem in Deutschland. Das hängt auch ein Stück mit niedrigeren Naturkatastrophenschäden im Vergleich zum Vorjahr zusammen. Umgekehrt sind die Quartalschadenquoten vor allem in Frankreich, in Australien durch entsprechende Winterstürme und Buschfeuer in Australien belastet. In Italien ist die Verschlechterung der Combined Ratio vor allem auf die Ihnen bekannten Themen Einführung Bersani Law und eine veränderte Schadenregulierung über landesweite Ausgleichspools die Treiber an der Seite. Beim Fireman's Fund oder in den USA würde ich ganz gerne darauf hinweisen, weil sich hier möglicherweise der Eindruck eines Trends ergibt. Wir sind auf der Schadenseite positiv unterwegs. Die Schadenquote ist um 2 Prozentpunkte besser als im Vorjahr. Dem steht allerdings eine Verschlechterung auf der Kostenseite durch Infrastrukturinvestments gegenüber, über die wir ja auch schon oder unsere Tochtergesellschaft berichtet haben. Zweite Anmerkung oder letzte Anmerkung auf der Seite zu den Kosten. Die Kosten sind mit 27,4 Prozentpunkten um 1,3 Prozentpunkte höher als in 2008. Das ist zurückzuführen auf den schon erwähnten Sondereffekt von 70 Millionen aus einem Portfolio-Exit. Dort spielt allerdings auch eine Rolle neben der erwähnten Vergütung der Volumenseffekt auf der Vertriebskostenseite. Die Verwaltungskosten sind mit rund 800 Millionen stabil geblieben im Quartal. Ich komme damit zum Anlageergebnis in Schadenunfall. Kann mich da, glaube ich, kurz fassen. Das Anlageergebnis ist im Wesentlichen stabil oder sogar leicht gestiegen gegenüber dem Vorquartal und geringfügig rückläufig gegenüber dem ersten Quartal 2008. Wenn Sie auf die Einzelinformationen auf der rechten unteren Seite einen Blick werfen, dann sehen Sie, dass die Zinsen und ähnlichen Erträge um 100 Millionen zurückgegangen sind. Das ist zur Hälfte zurückzuführen auf niedrigere Dividenden. Wir haben ja unser Aktienexposure deutlich zurückgenommen. Zur anderen Hälfte zurückzuführen, dass wir über geringere Wertpapierleihgeschäfte etc. auf der Zinsseite zwar auf der einen Seite weniger Erträge haben, auf der anderen Seite dafür aber auch weniger Zinsaufwendungen haben, weil sich in der Zahl Aufwendungen für Kapitalanlagen entsprechend niederschlägt. Insgesamt, wie Sie auf der linken unteren Seite sehen, ist die laufende Rendite mehr oder weniger stabil in unserem Portfolio. Komme damit zum Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Wir haben im ersten Quartal ein operatives Ergebnis von 0,4 Milliarden erzielt. Das ist nach einem Verlust von 0,3 Milliarden Euro im vierten Quartal 2008 und in diesem schwierigen Marktumfeld ein, wie meines, sehr achtbares Ergebnis. Wenn man sich die einzelnen Ergebniskomponenten anschaut, dann ist der Überschuss in den im Kapitalanlageergebnis rückläufig, zeigt aber mit 300 Millionen nach wie vor, dass unsere Earningsbasis stabil ist und dass die vorhandenen Puffer, über die wir uns ja sehr ausführlich im vierten Quartal unterhalten haben, ausreichend sind, um auch in schwierigen Zeiten ein positives Kapitalanlageergebnis zu erzielen. Das Kostenergebnis ist mit 123 Millionen deutlich rückläufig. Ich würde da gerne unterscheiden. Ganz grundsätzlich ökonomisch muss man zunächst mal sehen, dass unsere Kosten insgesamt rückläufig sind. Das gilt insbesondere die Verwaltungskosten. Die Verwaltungskosten liegen um 10% unter Vorjahresniveau. Allerdings spiegelt sich dieses bilanziell nicht ohne weiteres so wider. Hier sind vor allem zwei Einflüsse zu nennen, die das Kostenergebnis in der G&V beeinflusst haben. Wir haben auf der einen Seite weniger Gebühren aus unserem Unit-Linked-Geschäft, weil einfach der Marktwert der Kapitalanlagen abgeschmolzen ist und damit die Verwaltungsgebühr entsprechend sinkt. Das hat einen Einfluss von gut 30 Millionen. Und wir hätten auf der anderen Seite deutlich höhere Amortisationen unserer aktivierten Abschlusskosten, weil es einfach mit veränderten Annahmen, Zinsannahmen zusammenhängt, wo sich hier, ich bezeichne das gerne immer als Accounting Noise, einfach eine gewisse Volatilität in der G&V ergibt. Das hat weiter mit 84 Millionen negativ zum Ergebnis beigetragen. Das technische Ergebnis, also das eigentliche Risikoergebnis, mit 200 Millionen leicht positiv gegenüber dem Vorjahr. Auf der Umsatzseite kann ich an das anknüpfen, was ich eingangs sagte. Wir haben drei wesentlichen Effekte. Die Bankvertriebskanäle erholen sich. Das gilt insbesondere für Italien, das gilt aber auch für Polen und Spanien. Wir beobachten die Nachfrageverschiebung hin zu traditionellen Produkten. Das hat im Übrigen auch ein Stück geholfen für die Entwicklung unserer Produktion in Italien mit einem neuen Produkt über die UniCredit. Und wir sehen Rückgang in Unitlink. Das gilt insbesondere in Asien. Aber auch in Frankreich sind unsere Unitlink-Verkäufe insgesamt rückläufig. All dies spiegelt sich in den Zahlen wider. Erlauben Sie mir noch zwei besondere Hinweise. Zum einen das Geschäft in Deutschland, Allianz Leben, mit 2,8% rückläufig. Hier bitte ich aber bitte in Erinnerung zu behalten, dass wir im ersten Quartal 2008 einen erheblich positiven Einfluss aus der sogenannten Riesterstufe hatten, sodass adjustiert dafür das Geschäft auch in Deutschland deutlich gewachsen wäre. Das zweite ist das Thema USA. Wir haben in USA auf absoluter Basis einen Prämienzuwachs um 800 Millionen. Davon sind rund 550 Millionen auf Wechselkurseffekte zurückzuführen, 250 Millionen auf Wechselkurseffekte, 550 Millionen ist eine erhöhte Produktion, also Volumenzuwachs. Wenn man sich das im Einzelnen ansieht, dann ist das Fixed Annuity Geschäft leicht gewachsen, bewegt sich mit 1,4 Milliarden etwa im Durchschnitt der letzten Quartale. Wir hatten deutliche Zuwächse, nahezu eine Verdoppelung im Variable Annuity Geschäft, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, ja, ich würde das als sogenannte Fire Sales bezeichnen, weil, wie Sie wissen, wir ja einzelne Produkte vom Markt genommen haben, die wir für nicht mehr profitabel halten. Wir haben zum Teil die Produktdesigns geändert, indem einzelne Garantien für Neugeschäft nicht mehr gegeben werden und die Preise entsprechend verändern. All diese Maßnahmen erfordern natürlich eine gewisse Vorlaufzeit. Ich glaube, wir haben es insgesamt hinbekommen, das mit einer geringeren Vorlaufzeit als viele unserer Konkurrenten zu managen. Aber die Vertriebsseite nutzt diese Vorlaufzeit natürlich nochmal, um die alten Produkte verstärkt zu verkaufen. Und deshalb ist hier insgesamt ein Zuwachs entstanden, der, sage ich mal, wenn ich die Wahl gehabt hätte, wir nicht unbedingt im Buch haben wollten, aber de facto nicht zu vermeiden war. Auf das Gesamtjahr gesehen erwarten wir aber, wenn sich die Marktverhältnisse nicht ändern, dass das Geschäft in Variable Annuity für die restlichen 9 Monate deutlich, sehr deutlich rückläufig sein wird. Wir haben im Lebensversicherungsgeschäft nach wie vor sehr, sehr stabile Nettomittelzuflüsse, 5,4 Milliarden im Quartal. Ich darf bei der Gelegenheit vielleicht auch darauf hinweisen, dass sich trotz der Kapitalmarktkrise keine beobachtbare Verschlechterung unserer Storni und Rückkäufe zeigt. Die sind nach wie vor auf sehr stabilem Niveau von ungefähr 1,2% der gesamten Reserven pro Quartal. Also hier keine Anzeichen, dass die Krise irgendwelche Auswirkungen hätte. Und ich denke auch, dass wir als Allianz hier von unserer finanziellen Stärke und soliden Kapitalausstattung ganz grundsätzlich im Wettbewerb profitieren. Auf der Kapitalanlageseite, wir hätten über die Investmentmarge bereits gesprochen, insgesamt ein stabiler Beitrag aus Zinsen und Dividenden von 3,3 Milliarden, der gegenüber dem Vorjahr nochmal um 100 Millionen zugenommen hat und insgesamt ein operatives Anlageergebnis von 2,2 Milliarden. Die Renditen sind weitgehend unverändert. Komme damit zum Segment Financial Services. Wie schon dargelegt, haben wir Asset Management, Banking und unsere AAA als Alternative Assets im neuen Segment Financial Services zusammengefasst. Den weitaus größten Anteil darin hat natürlich, wie Sie den Zahlen auf der rechten Seite entnehmen können, unser Drittgeschäft im Asset Management. Darf vielleicht hier zwei Hinweise machen oder einen Hinweis zum Thema Banking. Nach dem Verkauf der Dresdner Bank werden unsere Banking-Aktivitäten in Deutschland, wie Sie wissen, über die OLB getätigt, die damit die Plattform für Allianz Banking Deutschland als Niederlassung der OLB werden wird. Der Aufbau des Allianz Bankings ist, glaube ich, auf gutem Weg. Der Start ist für Anfang Juni vorgesehen. Im ersten Quartal ist das Ergebnis im Subsegment Banking mit 10 Millionen negativ, was insbesondere auf dem rückläufigen Provisionsüberschuss und auf Setup-Kosten von ungefähr 9 Millionen für Allianz Banking im ersten Quartal zurückzuführen ist. Die OLB, um auch hier einer möglichen Frage zuvorzukommen, die OLB auf Standalone-Basis, also ohne Banking, hat ihr operatives Ergebnis im Vergleich zum ersten Quartal um 7% auf 10 Millionen Euro gesteigert. Damit zum Thema Asset Management. Im Vergleich zum ersten Quartal ist das operative Ergebnis um 30 Millionen zurückgegangen. Natürlich gibt es hier ein paar Sondereinflüsse. Zum einen das Thema Währungskurs, zum anderen das Thema Cominvest. Wenn man es auf einer vergleichbaren Basis macht, also die Ergebnisse um diese Faktoren bereinigt, dann hat sich das operative Ergebnis im Vergleich zum ersten Quartal 2008 um 43 Millionen oder rund 20% verschlechtert. Die Hauptursache für diese Entwicklung ist in einem volumenbedingten Rückgang der verwalteten Kapitalanlagen zu sehen, der vor allem aus dem Aktienbereich kommt. Dieser Rückgang konnte insgesamt, das sehen Sie auf der rechten Seite, nur zum Teil durch Kosteneinsparungen aufgefangen werden. Allerdings glaube ich auch hier angesichts der dramatischen Entwicklungen, die die gesamte Asset Management Branche in den letzten 12 Monaten erlebt hat, können wir hier von einem recht ordentlichen Ergebnis reden und insbesondere unser Rentengeschäft hat sich im schwierigen Marktumfeld auch im Vergleich zum Wettbewerb sehr, sehr positiv entwickelt. Wenn wir jetzt nochmal im Detail auf die Assets under Management und auf die Erträge schauen auf Seite 26, dann sehen Sie, dass die Assets under Management auf absolut zwar um 4,1% gestiegen sind. Diese Entwicklung wurde jedoch zum einen durch die Erstkonsolidierung der Cominvest, das hat ca. 40 Milliarden Assets under Management beigetragen, und die starke Aufwertung, 48 Milliarden, und die starke Aufwertung des US-Dollar getragen. Gemessen am internen Wachstum haben wir hier also bereinigt um diesen beiden Effekte einen Rückgang von 14,6% zu verzeichnen. Das hat natürlich zu tun mit der entsprechenden negativen Wertentwicklung der Assets auf den Märkten und insbesondere, wie Sie den Zahlen auf der linken Seite entnehmen können, im Aktienbereich. Provisionsmargen, rechte Seite auf Seite 26, sind im Wesentlichen stabil geblieben, leichter Rückgang von 37,0 auf 36,1%. Dies ist, glaube ich, durchaus bemerkenswert, weil ja der Anteil der eher höhermargigen Aktien an unseren Drittgeldern in der Folge der Marktturbulenzen deutlich gesunken ist. Gemessen am internen Wachstum, auch hier spielen die Themen Cominvest und Währung natürlich eine Rolle, haben wir hier einen Rückgang um 14,4% zu vergleichen. Lassen Sie mich in dem Zusammenhang noch ganz kurz auf die Entwicklung der Kosten eingehen. Im Vergleich zum ersten Quartal sind die Kosten nominell zwar um 3,7% auf 503 Millionen Euro gestiegen. Dies ist jedoch allein durch die Erstkonsolidierung der Cominvest mit 23 Millionen und durch negative Währungskurseinflüsse in Höhe von gut 40 Millionen begründet, sodass auf einer Like-for-Like-Basis die Aufwendungen um 50 Millionen oder gut 10% zurückgegangen sind, aber eben natürlich nicht im gleichen Umfang wie die Umsätze, und deshalb ist auch die Cost-Income-Ratio insgesamt auf 70,4% gestiegen. Lassen Sie uns zum Abschluss noch auf die beiden wesentlichen Geschäftszweige Aktien- und Rentengeschäft in unserem Asset-Management-Bereich die Zahlen kurz ansehen. Wir haben nach allem, was ich bisher gesagt habe, wird sich, glaube ich, nicht überraschen, dass die Entwicklung der letzten 12 Monate in unserem Aktiengeschäft Spuren hinterlassen hat. Das ist hauptsächlich auf die rückläufigen Erträge aufgrund der geringeren Drittgelder zurückzuführen. Wir haben mit minus 12 Millionen zum ersten Mal negatives operatives Ergebnis zu verzeichnen seit, ich glaube, 2002. Unser Kostenmanagement wird sich natürlich darauf konzentrieren, auch unser Aktiengeschäft insgesamt wieder profitabel zu machen, und wir sehen auch, und es sollte uns, sobald sich die Aktienmärkte wieder beruhigt haben, auch helfen, dass unsere Investment-Performance nach wie vor intakt ist. Zum Abschluss, unser Rentengeschäft, glaube ich, setzt die positive Erfolgsstory uneingeschränkt fort. Wir haben sehr starke Nettomittelzuflüsse mit 10,6 Milliarden. Sie sehen, dass das operative Ergebnis nach wie vor zunimmt, 210 Millionen im Vergleich zum Vorjahr, 187 Millionen. Und wir haben mit 54,5% Cost-Income-Ratio eine auch im internationalen Vergleich eine Spitzenmarke zu verzeichnen. Ich komme damit zum Schluss und darf das Geschäft oder das Ganze so zusammenfassen wie meine Eingangsworte. Ich denke, dass aufgrund unseres robusten Konzerngeschäfts wir sehr, sehr gut positioniert sind, durch das schwierige Marktumfeld zu steuern. Das Marktumfeld, obwohl sich erste Zeichen von Erholung oder zarte Pflänzchen hier und dort zeigen, ist die Krise natürlich noch lange nicht beendet. Wir haben solide Kerngeschäftsfelder, die alle einen operativen Ergebnisbeitrag leisten, und wir haben vor allem eine sehr, sehr gute Kapitalisierung, auch im Wettbewerbsvergleich, und die Risiken auf der Investmentseite sind so, dass sie die Kapitalisierung nicht wesentlich beeinflussen. So, damit darf ich schließen und freue mich wie immer auf Ihre Fragen.
Danke sehr. Die heutige Frage- und Antwortrunde wird elektronisch durchgeführt. Falls Sie eine Frage stellen möchten, drücken Sie bitte die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon. Überprüfen Sie bitte, ob Ihre Stummtaste deaktiviert ist, damit das Signal unsere Geräte erreichen kann. Falls Sie feststellen, dass Ihre Frage bereits beantwortet wurde, können Sie diese zurückziehen, indem Sie die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 2 drücken. Noch einmal zur Erinnerung, bitte drücken Sie die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1, um eine Frage zu stellen. Unsere erste Frage kommt von Michael Fleming von der Allianz.
Ja, guten Tag, Michael Fleming, nicht von der Allianz.
Hallo,
von der
Herr Fleming, Zeitung. Begrüße Sie als neuen Mitarbeiter, wusste ich noch gar nicht.
Wusste ich auch noch nicht, aber naja, gut. Soll sich nicht in meinen Fragen ausdrücken. Es geht um die Schadenunfallversicherung und dort um zwei Komplexe, einmal die Combined Ratio und zum anderen die Preisentwicklung. Zum Combined Ratio von 98,5% würde ich gerne wissen, wie sich das auf Kfz-Geschäft und sonstiges Geschäft aufteilt. Und dann, wie Sie denn diese Ratio einschätzen. Sie hatten zum Bilanz 2008 noch gesagt, mit 95,1% damals waren, seien Sie sehr zufrieden in dem Umfeld. Sind Sie jetzt auch noch sehr zufrieden oder zufrieden? Und wie sehen Sie die weitere Entwicklung im Jahresverlauf? Das war zur Combined Ratio und zur Preisentwicklung. Hatten Sie gesagt, das erneuerte Geschäft hätte ein Plus von 0,8% gesehen. Da hatten Sie noch gegenüber Analysten zur Bilanz 2008 1,5% prognostiziert. Ist dieses Ziel noch zu erreichen oder gibt es da ein neues Ziel? Danke.
Ja, Herr Fleming, also zu Ihrem ersten Punkt, Kfz und sonstiges Geschäft. Wir laufen in Kraft auf 99,4%. Und im übrigen Geschäft auf 98,0.
Das heißt, im Prinzip hat sich das übrige Geschäft wesentlich verschlechtert, während Kraft im Großen und Ganzen gleich geblieben.
Kraft ist im Großen und Ganzen gleich geblieben. Das übrige Geschäft hat natürlich von den, da wirken sich auch die Themen aus, die ich vorher genannt hatte.
Gut, okay.
Also Frequency und Schadendurchschnitte. Mhm. Mit der Einschätzung bin ich mit dem Ergebnis zufrieden? Natürlich bin ich nicht zufrieden. Ich hätte gerne eine bessere gesehen. Es ist natürlich so, es ist immer so und das bitte ich auch im Vergleich zu sehen. Wenn Sie sich die ersten Quartale ansehen, dann sind die zyklisch bedingt immer ein Stück schlechter als die restlichen drei Quartale im Jahr. Wir hätten auch in dem Jahr, das muss man mit in der Rechnung haben, einen relativ langen und starken Winter, sodass gerade die Schadenhäufigkeit an der Ecke zugenommen hat. Und man muss natürlich auch berücksichtigen im Vorjahresvergleich, aber das sollte Sie nicht überraschen, das sind die 1,3 Prozentpunkte auf der Abwicklungsergebnisseite. Ich hätte ja immer gesagt, auf Sicht gesehen sehe ich, dass sich die Abwicklungsgewinne im Normalfall um die 2% einpendeln würden und wir haben 2,3% im ersten Quartal. Wie schätze ich das ein für die weitere Entwicklung? Ohne mich konkret festzunageln an der Stelle, wir müssen natürlich sehen, was sich weiter auf der Preisseite tut. Ich bin da ein bisschen auf der defensiven Seite. Wir sehen erste Zeichen von Preiserholungen. Es gibt da draußen sehr positive Meinungen, die einfach davon ausgehen, dass die Kapazitätsverknappung, die ja im Markt eingetreten ist, sich schneller auf die Preise auswirken wird, als wir das noch vor einer Weile erwartet hatten. Das bleibt abzuwarten. Ganz grundsätzlich hat sich unsere Combined Ratio, wenn Sie so einen Durchschnitt über 7-8 Quartale nehmen, in den letzten 18 Monaten um 2 Prozentpunkte verschlechtert. Das heißt also, wir haben so einen Rolling-Durchschnitt von ca. 71%. Wenn Sie darauf nochmal ausgehen von einer Kostenquote, die in der Größenordnung von 26,5 bis 27 liegen sollte, dann liegen wir bei 98 minus 2% Abwicklung ist größenordnungsmäßig 96. Jetzt hängt es natürlich davon ab, ob und in welchem Umfang die Preise durchkommen oder nicht. Wenn wir bei 0,5 bleiben, wie ich gerade angedeutet hatte, dann gehen die 96 vielleicht in Richtung 97. Aber in dieser Größenordnung sollte sich das, aber jetzt bitte schön, Herr Fleming, mit den gebotenen Vorbehalten, die Sie alle kennen, bewegen. Von der Preisentwicklung her, ja, unsere Renewals sind mit 0,8 gelaufen. Ich hätte mir gerne ein bisschen mehr gewünscht und wir werden da auch noch mit unseren Einheiten darüber reden müssen, ob und in welchem Umfang man da aggressiver vorgehen kann. Aber wir müssen natürlich, und darauf hätte ich auch hingewiesen, wir sollen und wollen unsere Position für die Zukunft nicht verschlechtern. Das heißt, man muss eine vernünftige Balance hinbekommen zwischen Preis und Volumen.
Damit sind die 1,5% aber im Prinzip nicht mehr erreichbar, wenn 40% des Geschäfts schon erneuert sind.
Also auf der Basis würde ich 1,5% für 2009 als nicht erreichbar ansehen. Klar, der Preisimpact wird sich irgendwo unter 1% abspiegeln und deshalb hätte ich ja auch gesagt, wenn Sie von den 96 ausgehen, je nachdem wo der Preis reinkommt, wird man da noch bis zum Prozent draufrechnen müssen.
Gut, Dankeschön.
Nächste Frage bitte.
Die nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters.
Guten Morgen, die Herren. Ich hätte zwei Fragen. Und zwar einmal, können Sie uns sagen, wo Ihre Aktienquote jetzt liegt und wo sie ungefähr hingehen soll, wenn die Finanzkrise sich ein bisschen abmildert? Und vielleicht als zweite Frage noch, da sich die Börsen ja oder die Aktienmärkte vor allem ja deutlich erholt haben die letzten Wochen, vielleicht können Sie mal sagen, was das abschreibungsmäßig in Q2 bisher für Sie bedeuten würde. Vielen Dank.
Also Aktienquote liegt zurzeit bei 8%. Wo soll die hingehen, wenn sich die Aktienmärkte wieder erholt haben? Ich meine, jetzt lassen wir uns erstmal warten, bis sich die Aktienmärkte tatsächlich erholen. Aber es gibt ja, wenn Sie von Portfoliotheorien und einer vernünftigen Risiko-Return-Positionierung ausgehen, dann könnten Sie sich vorstellen, dass die bis zu 12 gehen könnte. Aber das ist natürlich immer auch eine Frage der Risikotragfähigkeit. Also wir werden unser Aktienexposure auch neben der reinen Risiko-Return-Optimierung auf der Aktivseite daran ausrichten, wie sind potenzielle Implikationen von Aktienkursverwerfungen auf unser Eigenkapital, sodass wir auch nach irgendwelchen Aktienstresses mit einer soliden Kapitalbasis unterwegs sind und nicht die Aktionäre um neues Geld bitten müssen. Die Erholung der Aktienmärkte und Abschreibung, also wenn die Aktienmärkte da bleiben, wo sie sind für den Rest des Quartals, dann haben wir natürlich nur noch einen geringen Abschreibungsbedarf, der sich einfach aus dem Timelag ergibt. Sie wissen, dass wir eine Regel haben, alles was 20% unter Wasser ist, wird sofort impaired und alles was zwischen 0 und 20 ist, wird nach 9 Monaten impaired und dann ständig impaired. Und wir haben da einen Nachlaufeffekt, der in der Größenordnung von 300 bis 400 Millionen liegt, der in Q2 kommen könnte.
Können Sie die Zahl nochmal wiederholen? Habe ich nicht verstanden.
300 bis 400 Millionen.
Okay, vielen, vielen Dank.
Die nächste Frage, bitte.
Die nächste Frage kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones.
Guten Morgen allerseits. Kann ich nochmal kurz nachfragen dazu? Also wenn die Aktien beim derzeitigen Stand bleiben, haben Sie noch einen durch den Nachlaufeffekt 300 bis 400 Millionen Abschreibungen auf Aktieninvestments im zweiten Quartal. Habe ich das richtig verstanden?
Ja.
Gut. Dann meine eigene Frage. Dankeschön. Ich würde gerne noch ein bisschen wissen, was Sie in den US planen. Es waren ja Produktänderungen angekündigt. Plant man auch Arbeitsplatzabbau? Und vielleicht können Sie noch ein bisschen die Abschreibung für Banco Popular und Hartford, hatten wir ja schon gesagt, quantifizieren im ersten Quartal. Entschuldigung.
Ja. Also in USA, Arbeitsplatzabbau, wir haben ja schon vor 18 Monaten, glaube ich, hätten wir entsprechendes Maßnahmenpaket umgesetzt, die Personalstärke reduziert, da ergibt sich aktuell keine Notwendigkeit. Wir sind aber natürlich ständig dabei, die Kosten zu optimieren. Was planen wir auf der Produktseite? Wir sind dabei, ein neues Produkt auf der Variable Annuity Seite zu platzieren. Das sollte im Laufe des zweiten oder eventuell dritten Quartals fertig sein, vorausgesetzt die Marktkonditionen sind so, dass man das Produkt zu vernünftigen Terms und mit einer vertretbaren Profitabilität verkaufen kann. Wir sind in unserem Equity-Index, der Annuity-Geschäft, zwar mit negativen New Business Margins unterwegs. Das hängt aber damit zusammen, dass bei dieser Rechnung eben der Überschussertrag auf der Bondseite in die Rechnung nicht Eingang findet, also der sogenannte Credit Spread. Wir gehen davon aus, da hätte ich ja in Q4 darauf hingewiesen, dass wir auf Sicht gesehen in der Lage sind, da die entsprechende Marge zu verdienen. Das heißt also, im Moment sind wir, was die Positionierung im Markt betrifft, für Equity Index Annuities nach den eingeleiteten Maßnahmen, glaube ich, ganz gut unterwegs. Für Variable Annuities ist die weitere Entwicklung auf den Märkten abzuwarten, was sich da vor, wie sich das im Einzelnen entwickeln wird. Für die Abschreibungen, Banco Popular waren 165 Millionen, Hartford auf die Aktien 140 Millionen.
Gut, vielen Dank.
Bitte.
Die nächste Frage, bitte.
Noch einmal zur Erinnerung, um heute eine Frage zu stellen, bitten wir Sie, die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon zu drücken. Wir haben eine weitere Frage von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland.
Ja, guten Tag. Ich habe einige Fragen. Einmal Umsatz Deutschland, Herr Perle, ich habe das nicht verstanden. Der Riester-Faktor, die Riester-Stufe ist ja fürs Neugeschäft wichtig. Die Leute haben da also Prämien gezahlt. Zum ersten Mal für bestimmte Geschäftszahlen, die Prämien zahlen sie doch hoffentlich dieses Jahr weiter. Also ich kann nicht verstehen, wie die Riester-Stufe im Jahre 2008 sich auf das Neugeschäft, auf das Prämienvolumen 2009 auswirkt. Also diese minus 2,8 müssen einen anderen Grund haben. Das kann nicht Riester sein. Bei den Variable Annuities USA hört man im Markt, dass sie im dreistelligen Millionenbetrag die Garantien stützen mussten aus den bestehenden Produkten. Wie hoch war dieser Betrag?
Sorry, könnten Sie nochmal wiederholen?
Man hört, dass Sie im Markt für Variable Annuities in den USA, das, was Sie da anbieten bisher, dass Sie die Garantien, die Sie gegeben haben, mit einem dreistelligen Millionenbetrag stützen mussten,
ja,
damit die werthaltig blieben. Vielleicht können Sie das mal erklären. Mich würde generell interessieren, wie hoch Ihre US-Lebensversicherer, die ja auch traditionelles Geschäft haben, Kapitalanlagen und sowas, können Sie eine kurze Einschätzung geben, wie die Krise sich bei denen auswirkt, weil von anderen amerikanischen Lebensversichern, Hartford und anderen, Hartford sind Sie auch beteiligt, hören wir nichts Gutes. Und schließlich, PIMCO ist ja heftig engagiert bei Freddie Mac und Fannie Mae. Können Sie uns sagen, wie hoch Ihr auf eigene Rechnung Ihr Anteil an Beteiligung an diesem Unternehmen ist und wie weit die Allianz da von US-Staatshilfe profitiert?
Okay. Also ich darf mal anfangen vielleicht mit dem Variable Annuity Geschäft. Jawohl, wir haben im ersten Quartal in unserem Variable Annuity Geschäft haben wir einen Ergebnisbeitrag von minus 100 Millionen. Diese 100 Millionen sind mehr oder weniger zurückzuführen per Saldo auf die Stärkung der Garantien. Also das ist einerseits die Reserveerhöhung, das waren ungefähr 200 Millionen, dem stehen auf der Hedge-Seite ungefähr 100 Millionen positiv gegenüber. Wir sind ja nicht vollständig gehedged, also im Wesentlichen haben wir das Delta-Risiko gehedged. Wir haben aber ein Basisrisiko, dass die Account-Assets anders performen als die Indizes und wir haben verschiedene andere Risiken nicht vollständig gehedged, sodass sich da per Saldo ein Negativbeitrag von 100 Millionen, sind ziemlich genau 100 Millionen.
Dollar oder Euro?
Euro. Dollar. 100 Millionen Dollar.
Dankeschön.
Ja. Im Lebensgeschäft in USA insgesamt, jawohl, der im Markt ist als schwierig einzustufen. Das hängt im Wesentlichen damit zusammen, also neben den Verwerfungen, die wir am Markt haben, ist das im Wesentlichen durch die Asset-Seite getrieben, dass viele Versicherungsunternehmen in den USA tatsächlich in, ja, ich will jetzt nicht sagen, toxischen Wertpapieren in großem Umfang investiert haben, aber in Assets, die eben wenig liquide sind in dem derzeitigen Marktumfeld und die ständig nach unten bewertet werden müssen durch diese etwas prozyklische Bewertungsmethodik, die wir ja alle kennen. Unsere eigene Company ist dadurch nicht betroffen. Wir haben wenn Sie so wollen, toxische Assets so gut wie überhaupt nicht. Wir haben praktisch keine strukturierten Assets im Portfolio. Wir haben damit Ihre dritte Frage, unser Anteil an Fannie Mae und Freddie Mac im Eigenanteil. Wir haben, glaube ich, wenn ich es aus dem Stegreif, würde ich sagen, 8 Milliarden US-Dollar oder 8 Milliarden Euro, was wir an US RMBS Freddie Mae und Freddie Mac im Portfolio haben. Wir haben, aber das sind alle, wie Sie wissen, die sind ja durch entsprechende Sicherheiten bedeckt. Wir haben de facto, vielleicht kann mir einer die Zahl geben, aber ich glaube, wir haben keine Senior Bonds in Fannie Mae und Freddie Mac, sodass an der Ecke unser Risiko zum Ersten sehr beschränkt ist. Und wir zweitens, das war ja dann das Ende Ihrer Frage, inwieweit haben wir von dem Government Sponsoring profitiert? Die Antwort darauf nein ist. So, jetzt, Herr Fromme, vielleicht darf ich zu Ihrer Riester-Frage eben gerade nochmal später zurückkommen.
Kein Problem.
Ja? Vielleicht darf ich das eben noch nachschieben, Herr Fromme, jawohl.
Ja, kein Problem, ich kann
ja, ich bin gerade schon auskunftsbereit. Sie haben recht, da habe ich einen Fehler reingebracht. Das Riester-Thema wirkt sich nur im Neugeschäft aus, insofern haben Sie recht. Was sich bei uns ausgewirkt hat, ist vor allem der Wegfall von sogenannten 5-12er-Verträgen.
Okay, verstanden. Da haben Sie die letzte Prämie 2008 eingezahlt. Mhm.
Ja.
Gut, die nächste Frage bitte.
Wir haben derzeit keine weiteren Fragen. Noch einmal zur Erinnerung, um heute eine Frage zu stellen, bitten wir Sie, die Sterntaste, gefolgt von der Ziffer 1, auf Ihrem Telefon zu drücken. Unsere nächste Frage kommt von Rigobert Kaiser von dem Bayerischen Rundfunk. Bitte.
Ja, grüß Gott. Eine Frage. Geben Sie eine Prognose, eine Ergebnisprognose für das Gesamtjahr? Das würde mich interessieren. Und wie schaut es aus bei den Lebensversicherungen mit der Überschussbeteiligung?
Ja, also Prognose fürs Gesamtjahr geben wir nicht. Wir haben das ja ausführlich begründet zum letzten Jahr. Ich glaube, es ist im Anbetracht der derzeitigen Verhältnisse einfach sehr schwierig, eine Gesamteinschätzung zu geben, weil insbesondere die Entwicklung auf den Kapitalmärkten sich natürlich mehr oder weniger massiv sowohl im operativen als auch im nicht operativen Ergebnis auswirkt. Wir haben allerdings, wenn Sie sich erinnern, als wir in der Jahrespressekonferenz haben wir eine Einschätzung gegeben, wie denn bei normalen Kapitalmärkten das zu erwartende operative Ergebnis aus unserem Kerngeschäft aussehen würde. Und es war eine Größenordnung von ca. 8 Milliarden, wie gesagt, bei normalen Kapitalmärkten. So, Beteiligung der Versicherungsnehmer. Jetzt weiß ich nicht, ob sich Ihre Frage auf Deutschland bezieht oder aufs Gesamtportfolio. Aufs Gesamtportfolio ist die Antwort natürlich schwierig. Das ist von Land zu Land zu sehen. Für Deutschland, wie Sie wissen, wird die Entscheidung ja erst zum Jahresende hin getroffen, also im November, sodass ich dazu im Moment, das werden Sie verstehen, keine Aussage machen kann. Ich glaube aber, dass wenn Sie sich das Ergebnis von Allianz Leben ansehen, dann ist Allianz Leben nach wie vor sehr, sehr gut unterwegs. Wir haben ein operatives Ergebnis auf Basis des Vorjahres, trotz der schwierigen Kapitalmarktverhältnisse. Und es mag dann auch einen Hinweis darauf geben, wie künftige Entscheidungen aussehen könnten. Aber wir müssen einfach jetzt noch ein paar Monate abwarten, wie sich das weiterentwickeln wird.
Okay, Dankeschön.
Unsere nächste Frage kommt von Christian Krämer von Reuters.
Eine, zwei Folgefragen hätte ich noch, eigentlich nur eine. Geht auch nochmal auf die Prognose, Herr Perlitz. Vielleicht können Sie mal sagen, wann Sie sich sicher genug fühlen, eine Prognose denn zu geben und was braucht es, um eine Prognose denn in diesem Umfeld oder in einem dann besseren Umfeld geben zu können. Und vielleicht noch nur als Anmerkung, interessant ist ja immer das, was nicht gesagt wird, und zu Dresdner Bank ist bisher noch überhaupt nichts passiert oder gesagt worden. Macht Sie das nicht glücklich? Hätten Sie den Schritt nicht viel früher gehen sollen?
Ja, also nochmal, Herr Krämer, zum Outlook. Ich glaube, das entscheidende Thema ist der Kapitalmarkt. Und Sie wissen ja selber, aufgrund der Vorschriften, je nachdem, wie sich die Entwicklungen ergeben, kann das eben entsprechende Auswirkungen auf Impairments, Hedge-Ergebnisse und ähnliche Themen haben. Und es hängt halt immer auch ein Stück von der Zufälligkeit eines Quartalsstichtages ab, sodass das alles nicht so wahnsinnig gut prognostizierbar ist. Ich glaube, wir befinden uns da im Übrigen auch in guter Gesellschaft mit allen anderen im Markt draußen, die im Moment mit Prognosen sehr vorsichtig sind. Und ich denke, wir sind gut beraten, jetzt weniger unsere Zahlen zu managen, sondern unser Geschäft zu managen und das Hauptaugenmerk darauf zu richten, dass wir die Themen, die wir wirklich beeinflussen können, das ist unser Underwriting, das sind unsere Kosten, dass wir die richtig steuern. Und dazu haben wir ja, glaube ich, auch Guidance gegeben, sowohl in der Jahrespressekonferenz als auch heute im Hinblick auf die Schadenquote. Zur Dresdner Bank: hätten wir diesen Schritt sehr viel früher unternehmen sollen, kann ich nur noch mal wiederholen, was wir vor zwei Monaten zu dem Thema gesagt hatten und auch die ganze letzte Zeit. Ich denke, wir hätten im Frühjahr 2008 erstmals eine Situation, wo die Möglichkeit bestand, im Rahmen einer Bankenkonsolidierung in Deutschland sich zu dem Thema Gedanken zu machen. Wir sind zu dem Zeitpunkt dann, glaube ich, sehr zügig in die Puschen gekommen, um das Thema anzugehen. Wir haben das dann auch bei der Komplexität des Themas, glaube ich, in einem überschaubaren Zeitraum entsprechend abgewickelt und haben am Ende hier auch eine industrielle Lösung gefunden, die letztlich für die Zukunft des Instituts eine gute Lösung sein sollte.
Okay.
Gibt es weitere Fragen?
Wir haben eine weitere Folgefrage von Herbert Fromme von Financial Times Deutschland.
Ja, hallo. Herr Perlet, diese 5-12er-Geschichte, kann man das quantifizieren? Also ich würde gerne herauskriegen, ob die Allianz Leben gewachsen ist ohne Sonderfaktoren oder nicht. Gibt es da irgendeine Größe zu? Und eine zweite Frage, in der Cashflow-Rechnung ist dieser Posten Barreserve und andere liquide Mittel minus 32, ist das eine Folge der Bankgeschichte? Und das dritte schließlich in der Kreditversicherung, da hätte ich gerne noch gewusst, wie Sie auf den negativen Swing jetzt reagiert haben mit Ihrer Zeichnungspolitik und was wir da für die Zukunft erwarten können.
Ja. Also die 5-12er-Geschichte reicht mir hoffentlich gleich einer zu. Was die 32 Milliarden in der Cashflow-Rechnung betrifft, das hängt ausschließlich mit der Bank zusammen. In den Vorjahreszahlen oder Ende 2008, da sind die entsprechenden Bankmittel noch drinnen, während sie jetzt nicht mehr drin sind. Wir konnten die 2008 aus irgendwelchen technischen Gründen, die mir auch nicht ganz eingeleuchtet haben, aber nicht schon entsprechend umbuchen, obwohl es unter Discontinued Operations eigentlich gehört hätte. Aber es ist ausschließlich Bank, ist die Antwort. Mhm. Was die Kreditversicherung betrifft, wir haben drei Dinge im Wesentlichen gemacht. Wir haben, wie Sie wissen, unsere Exposures vor allem in den schlechten Ratings deutlich zurückgenommen. Wir haben insbesondere, da ist eine Exposure-Reduktion über die letzten 12 Monate in den High Grades von 60% erfolgt. Wir haben natürlich unsere Preise erhöht. Wir haben im Durchschnitt jetzt in den Erneuerungen eine Preiserhöhung von 10%. Ich weiß, vielleicht darf ich das an der Stelle auch dazu sagen, da ist im Moment eine Diskussion, lassen die Kreditversicherer ihre Kunden im Regen stehen. Meine Antwort, Herr Fromme, dazu wäre klarerweise nein. Wir sind uns bewusst, dass das Geschäft in Krediten zyklisches Geschäft ist, dass wir auch Jahre haben, wo wir schlechte Combined Ratios in Kauf nehmen müssen, dass wir das auch nicht durch massive oder rigide Preiserhöhungen oder Kündigungen vollständig ausgleichen können. Und ich glaube, wenn Sie sehen, dass wir mit einer Combined Ratio von 115 unterwegs sind, also 15 Cent auf jeden Euro in der Technik verlieren, dann kann man, glaube ich, nicht davon sprechen, dass wir unsere Kunden im Regen stehen lassen würden.
Aber in guten Jahren hatten Sie zum Beispiel einen Combine von 60 und drunter, ne?
Na, eine Combine von 60 und drunter hatten wir nie. Wir hatten eine in den allerbesten Jahren, das war auf den besten Jahren des Kreditzyklus, war Ende 2006, Anfang 2007 waren wir irgendwo in den Mitte 70ern. Auf der anderen Seite ist es auch so, das muss man auch sehen, diese 115, die wir jetzt haben, das sind reine Frequenzschäden. Da hat uns noch kein einziger Großschaden getroffen. Und ich kann auch nicht ausschließen, dass der eine oder andere Großschaden an der Ecke noch kommt, der dann nochmal zu einer Verschlechterung führen könnte. Haben wir die 512er?
Aber die Lust an dem Kreditversicherungsgeschäft haben Sie nicht verloren. Also Sie würden zum Beispiel nicht erwägen, Euler Hermes zu verkaufen.
Die Lust an dem Kreditversicherungsgeschäft haben wir nicht verloren. Ich glaube, wenn Sie es über den Zyklus sehen, wir haben eine sehr gute Gesellschaft, die Marktführer ist, die weltweit Marktführer ist, international aufgestellt sind und die bewiesen haben, dass man auch über den Kreditzyklus hinaus Geld verdienen kann.
Also, Chef ist ja jetzt ein Manager, der vorher bei Allianz Global Corporate and Specialty war, die ja im ähnlichen Kundensegment unterwegs sind. Kann man sich vorstellen, dass Sie die beiden mal zusammenpacken?
Also man soll nie sagen, gewisse Synergien sind da ja gegeben, aber ich glaube, das kann man sehr, sehr gut auf der organisatorischen Seite managen, indem man eben sicherstellt, dass man einen einheitlichen Auftritt gegenüber den Kunden hat. Aber sage ich mal ganz grundsätzlich sind von der Art des Geschäfts her natürlich die Unterschiede schon ziemlich groß. Jetzt nochmal, die 512er haben insgesamt 300 Millionen.
Wir haben sehr bewegtes Quartal. Ne?
300 Millionen aufs Gesamtjahr. Die Quartalszahl haben wir im Moment nicht, Herr Fromme, die liefere ich Ihnen noch.
Aber das wird dann den Rückgang nicht voll ausgleichen. Also das heißt, es gibt einen echten Rückgang.
Das würde den Rückgang nicht voll ausgleichen. Voraussichtlich.
Dankeschön.
Ja?
Unsere nächste Frage kommt von Ulrike Dauer von Dow Jones.
Ja, hallo, ich hätte noch eine Nachfrage.
Ja.
Genau, zu dem operativen Gewinn im Kerngeschäft. Sie sagten etwas nicht kryptisch, aber ein bisschen verschlüsselt. Bei normalen Kapitalmärkten würde man operatives Ergebnis im Kerngeschäft von ca. 8 Millionen haben. Halten Sie das jetzt aufrecht oder sagen Sie, okay, die Kapitalmärkte sind derzeit also nicht normal? Das wollte ich aber nochmal klären. Danke.
Also, Frau Dauer, 8 Milliarden, nicht 8 Millionen.
Milliarden, ja. Meine ich auch gesagt zu haben.
Derzeit sind die Kapitalmärkte nicht normal. Also, wenn ich einfach mal rekapitulieren darf aus dem Kopf, ich habe jetzt das Slide nicht vor mir. Aber wir hatten da ungefähr 5,6 Milliarden in Schadenumfall bei einer Combined Ratio von 96. Wir hatten 2,4 Milliarden in Leben. Wir hatten etwa eine Milliarde in Financial Services und dann rund 800 Millionen, die sich über Konsolidierung, Corporate Segment und all das andere wieder runtergehen. Das war die Größenordnung, wie man auf die 8 Milliarden kommt. Jetzt wissen wir alle, wir haben einen großen Anteil unseres Lebensgeschäfts. Also wenn man von ungefähr 2,5 Milliarden Leben ausgeht, dann sind davon 1,5 Milliarden in normalen Märkten Kapitalanlageergebnis. So. Und das setzt natürlich voraus, dass erstens keine Abschreibungen kommen und dass zweitens eine normale Veräußerungsgewinnrate vorhanden ist. Mhm. All dieses haben wir heute nicht. Mhm. Und deshalb, wir haben heute keine normalen Kapitalmärkte und wenn die Märkte so bleiben, wie sie sind, werden wir ganz klar natürlich diese 8 Milliarden nicht machen. Mhm.
Gut, danke dafür nochmal.
Bitte. Nächste Frage.
Wir haben derzeit keine weiteren Fragen. Noch einmal zur Erinnerung, um heute eine Frage zu stellen, bitten wir Sie, die Sterntaste gefolgt von der Ziffer 1 auf Ihrem Telefon zu drücken. Da wir keine weiteren Fragen haben, übergebe ich das Wort zurück für abschließende Bemerkungen.
Dann bleibt mir Ihnen für die Teilnahme zu danken. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und eine schöne zweite Wochenende. Hälfte. Auf Wiedersehen.
Herzlichen Dank. Wiedersehen.
Meine Damen und Herren, hiermit ist die heutige Konferenz beendet. Wir danken für Ihre Teilnahme und wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag.